Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 67 ist es, ja, genau. Ja, wir starten ins vierte Semester und zwar starten wir mit Übergängen. Also nicht nur Übergängen, sondern ja, das eingebettet natürlich in einem viel größeren Kontext. Das Modul dazu heißt Arbeitsfelder und Methoden der sozialen Arbeit. Da ist einiges drin. Und ein Teilmodul davon ist oder heißt die biografische Lebensbewältigung als theoretisches Konzept und Pädagogik der Übergänge. Ja, und bei Übergänge, da fällt uns natürlich sofort Böhnisch ein, Lothar Böhnisch, und der ist auch hier auf jeden Fall als Grundlage mit seinem Paradigma der Lebensbewältigung zu sehen. Also eine Voraussetzung, dass man da zumindest relativ sicher drin ist. Sonst wird es vielleicht nicht so sehr ersichtlich, was das hier jetzt alles miteinander zu tun hat, könnte ich mir vorstellen. Also Böhnisch ganz generell als Grundlage sollte man im vierten Semester, denke ich, drauf haben. Ja, und die Übergänge sind dann natürlich auch nochmal geteilt. Jetzt ist es hier die Kindheit in dieser Folge, die wir uns als erstes vornehmen werden. Und es ist nicht nur jetzt Thema Kindheit, sondern auch so die theoretische Einleitung quasi in die Übergänge. Genau, wir haben als erstes dann Transition und Übergang, Definition und was ist der Unterschied. Und dann die wesentlichen Theoriestränge, das wird dann der Hauptteil werden heute. Und zum Schluss das IFP-Transitionskonzept, da laufen dann alle Theoriestränge zusammen. Ja, genau, dann legen wir mal los mit Transition und Übergängen. Also, ich habe hier zwei Zitate, auch von den Folien, die wir in der Lehre hatten. Das erste ist von Kriebel und Niesel und da heißt es, Transitionen sind Lebensereignisse, die Bewältigung von Diskontinuitäten auf mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiviertes Lernen anregen und als bedeutsame biografische Erfahrung von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen werden. Klingt erstmal ein bisschen erschlagend, aber so viel ist es eigentlich gar nicht. Also, es geht erstmal um Bewältigung von Diskontinuitäten. Also Diskontinuität verstehe ich jetzt so als etwas, was nicht so weitergeht, wie es normalerweise weitergeht, wie man es gewohnt ist. Und das beschleunigt Prozesse, ist ja klar, dass so eine Transition beispielsweise von dem Übergang Kindergarten-Schule, diese Bewältigung quasi dieses Übergangs, das beschleunigt ganz viele Prozesse, zum Beispiel eine Verselbstständigung auch oder Verantwortung zu übernehmen für bestimmte Dinge. Prozesse werden beschleunigt, genau, das hatten wir gerade. Intensiviertes Lernen wird angeregt, ist auch klar, da ja für die Bewältigung von so einem Übergang ganz viel Fähigkeiten und Kompetenzen nötig sind. Und da wird jetzt das Lernen dieser angeregt. Es wird als bedeutsame biografische Erfahrung wahrgenommen in der Identitätsentwicklung, ist auch klar. Also wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel bleiben, Übergang Kita-Schule, das ist natürlich in der Identitätsentwicklung vom ältesten Kindergartenkind quasi aus der Gruppe mit den ältesten Kindern in ein neues System, in ein ganz ungewohntes System, wo es auch auf einmal relativ hohe Anforderungen gibt und man da jetzt aber zu den Jüngsten gehört. Also das ist schon ein ziemlich krasser Bruch. Genau, also Bewältigung von Diskontinuität ist hier die Transition, die Prozesse beschleunigt, intensiviertes Lernen anregt und als bedeutsame biografische Erfahrung wahrgenommen wird. Ein weiteres Zitat ist von Gartinger und Janssen und da heißt es, Transitionen sind diejenigen Phasen in der Biografie eines Menschen, die krisenhaft und zeitlich begrenzt sind und von einer erst oder einmaligen markanten, von einem erst oder einmaligen markanten Ereignis eingeleitet werden. Vielfach werden die Begriffe Übergang und Transition synonym verwendet. Soll nicht das Ereignis, das zur Veränderung geführt hat, im Mittelpunkt stehen, sondern explizit der Prozess der Bewältigung, dann bietet es sich an, den Begriff Transition zu verwenden. Quasi noch mal ein bisschen ausführlicher, was glaube ich im ersten Zitat schon klar geworden ist. Also noch mal kurz: Eine Transition ist der Prozess der Bewältigung der Veränderung und der Übergang ist das Ereignis, das zur Veränderung führt oder geführt hat. Ja, Da gibt es noch normative und nicht normative Übergänge, zwischen denen man unterscheiden kann. Das ist auch ganz einfach. Normative Übergänge sind Ereignisse, die alle Kinder und Jugendlichen betreffen. Zum Beispiel der Schulanfang. Also das ist einfach kulturell so vorgegeben, dass ein Kind halt irgendwann einen Schulanfang hat. Was jetzt nicht normativ wäre, sind die Übergänge, die nur einzelne Lebensläufe betreffen, zum Beispiel ein Umzug oder Geburt eines Geschwisterkindes. Ja, genau. Und das ist es eigentlich jetzt erstmal so zur theoretischen Einleitung. Ich glaube, das Wichtigste hier ist zu verstehen, dass Transition ein Prozess ist und um den wird es ja hier auch gehen. Ja, dann gucken wir uns doch mal wesentliche Theoriestränge an und da zweitens. Da haben wir vier Stück und die erste, die kennen wir schon so ein bisschen aus dem ersten, ich glaube aus dem ersten Semester, nur da sind wir noch nicht so tief drauf eingegangen. Und zwar ist das die ökopsychologische Systemtheorie von Uri Bronfenbrenner. Und er hat erstmal die Grundannahme, dass Entwicklung als Interaktion zwischen Einzelnen und ihrer sozialen Umgebung stattfindet. Auch das sollte uns mittlerweile bekannt sein, dass ja eine Entwicklung von ganz vielen Faktoren abhängig ist, die nicht nur innerhalb der Person liegen. Und da macht er so verschiedene Systemebenen auf. Und die sind jetzt wirklich sehr wichtig, um hier Bronfenbrenner zu verstehen. In das erste gehen wir ein bisschen intensiver rein. Die anderen hatten wir in der Lehre eher nur angerissen, aber ich bringe dann nochmal ein Beispiel. Und zwar das Mikrosystem Familie beispielsweise. Also man kann sich das vorstellen, dieser Systemtheorie, wenn man die jetzt grafisch darstellt, hat man in der Mitte das Individuum, um das es geht, und darum sind dann immer weiter Kreise aufgebaut. Und im Mikrosystem Familie bedeutet es erstmal, dass Familienmitglieder als die Elemente dieser Systemebene angesehen werden. Und die äußere Abgrenzung dieses Mikrosystems ist durch die inneren Umgangsregeln der Familie. Also wo die nicht mehr greifen, ist quasi die Familie zu Ende. Und der Einfluss des Verhaltens einzelner Mitglieder auf das Verhalten aller anderen ist auch so ein Merkmal des Mikrosystems. Also jede Person, die halt in diesem Mikrosystem irgendwie sich verhält, hat damit eine Wirkung auf alle anderen im Mikrosystem. Das Geflecht von Interaktion und Beziehung ist auch sehr stark im Mikrosystem. Da gibt es dyadische, parallele oder zirkuläre Prozesse. Also es kann alles auf verschiedenste Arten und Weisen miteinander verbunden sein. Und auch dieses System hat wieder Subsysteme. Das ist ja in Systemtheorien quasi immer so. Die man dann natürlich auch, wenn man sich das, also wenn man zum Beispiel sowas systemisch betrachtet, sich auch angucken muss, okay, es gibt ja auch die Paarbeziehung der Eltern, das wäre ein Mikrosystem, es gibt die Mutter-Kind-Beziehung, es gibt die Vater-Kind-Beziehung und das wären alles nochmal Subsysteme im Mikrosystem, Familie. Daran anschließend kommt das Mesosystem, das sind die umgebenden Kontexte mit enger Wechselwirkung, also zum Beispiel die Verwandtschaft, der Freundeskreis oder die Peer Group der Kinder. Dann haben wir das Exosystem, das ist die Umgebung, die nur ein Familienmitglied einschließt, aber alle mittelbar beeinflussen können. Also beispielsweise ist das die Arbeitswelt oder auch der Job der Mutter beispielsweise. Diese Jobwelt, das beeinflusst ja irgendwie die ganze Familie, zum Beispiel, dass auch Geld reinkommt, dass es festlegt, wann die Mutter zu Hause ist und wann nicht. Aber letztendlich hat nur die Mutter direkten Kontakt damit. Dann haben wir das Makrosystem. Das ist die umfassende Systemebene, wo es dann wirklich so in das Gesellschaftliche reingeht. Also die Familienpolitik, die Gesetzgebung und auch gesellschaftliche Normen. Also wirklich so diese grundkulturellen Normen und sowas, sage ich mal. Und dann haben wir noch das Chronosystem. Chrono heißt ja Zeit und da ist es wirklich die zeitliche Abfolge der Systemstruktur. Also, dass man sich das auch zeitlich dann immer wieder, also dass es sich immer wieder wandelt, zum Beispiel die Kita für das Kind jetzt und dann haben wir halt den Schulanfang und bis dahin verändert sich das halt. Und jetzt am Beispiel nochmal habe ich aus einem YouTube-Video, das ich auch hier darunter verlinkt habe, also wenn ihr euch wieder die Zusammenfassung dazu anguckt, das ist ja wirklich super gemacht, da habe ich einen Screenshot von gemacht, als es quasi fertig erklärt war. Also wir haben hier in der Mitte quasi das Kind und das ist im Mikrosystem, also Mikrosystem bedeutet hier quasi, dass man so verschiedene Rollen hat, persönliche. Also man ist beispielsweise Tochter in der Familie, von den Eltern, man ist da aber auch Schwester zum Beispiel des Geschwisterkindes. Man ist auch Enkeltochter der Großeltern. Und auch in der Kita ist man Kindergartenkind, man ist im Reitverein, Reitschülerin beispielsweise. Also man hat alle diese kleinen Rollen. Und in der mesosystemischen Ebene heißt das jetzt, dass diese kleinen Systeme aus dem Mikrosystem, die sind auch miteinander verbunden. Beispielsweise ist die Familie mit Mutter, Vater und Schwester mit dem System Großeltern verbunden. Die sind in Austausch, die sprechen sich ab und beeinflussen sich damit gegenseitig. Auch die Kita und der Reitverein könnten beispielsweise miteinander verknüpft sein, sodass Kooperationen, Ausflüge und Projekte geplant werden. Und das Mesosystem schließt halt dann unmittelbar an das Mikrosystem an, weil es halt genau diese Elemente nochmal rundherum miteinander verknüpft. Darüber kommt dann das Exosystem. Und das sind dann die Systeme, an denen das Individuum nicht direkt teilnimmt, also auf die es nicht wirklich einen Einfluss hat. Zum Beispiel hier jetzt ist es die Arbeitsstelle von dem Vater, ne, wie ich es vorhin bei der Mutter auch erklärt hatte. Dadurch kommt halt, sind halt auch die Finanzen irgendwo begrenzt oder auch bestimmt, wie die finanzielle Sicherheit innerhalb der Familie aussieht, wann der Vater irgendwie zu Hause ist, wann seine Zeiten sind, wo er nicht bei der Familie sein kann. Und das wirkt sich alles auf das Individuum, auf das Kind dann letztendlich aus. Auch die finanzielle Ausstattung des Kindergartens beispielsweise oder des Reitvereins, auch die Massenmedien, die über das Exosystem Einfluss auf das Individuum nehmen. Und ja, also wichtig ist vor allen Dingen beim Exosystem, dass man kaum Einfluss durch das Individuum hat, aber einen sehr großen Einfluss auf das Individuum. Das ist beim Exosystem so der ausschlaggebende Punkt. Danach kommt dann das Makrosystem. Das ist die Gesamtheit aller Beziehungen in der Gesellschaft. Also das ist so diese gesellschaftliche Ebene, die ich auch gerade schon angesprochen hatte. Zum Beispiel geht es da um das Bild vom Kind. Ne? Welches Bild vom Kind wird in welcher Gesellschaft gelebt? Und das hat natürlich einen sehr großen Einfluss dann auf das individuelle Kind. Zum Beispiel, wie die Erziehung stattfindet. Und darüber befindet sich jetzt nur noch das Chronosystem, also diese zeitliche Dimension der Entwicklung. Und in diesem Chronosystem können wir dann diese normativen oder nicht normativen Übergänge feststellen. Ne? Also die alle Kinder und Jugendliche betreffen oder die halt nur einzelne Lebensverläufe betreffen. Das ist ja dann auch zeitlich zu sehen. Ist ja in einer zeitlichen Abfolge, wie das passiert. Vor allen Dingen bei den Normativen ist ja auch meistens festgelegt, wann die passieren. Genau, so viel zur ökopsychologischen Systemtheorie von Uri Bronfenbrenner. Das war jetzt auch schon die ausführlichste, würde ich mal sagen. Die anderen drei sind jetzt nicht so intensiv. Ach, wir sind noch gar nicht fertig damit, sehe ich gerade. Natürlich, es gibt dann den Begriff der ökologischen Übergänge, wie Bronfenbrenner sie nennt. Und hier geht es darum, dass die Anpassung an Institutionen außerhalb der Familie als Veränderung der Position in der Umwelt gesehen werden kann. Also das Kind ist am Anfang ja eigentlich nur in die Familie eingebunden und wenn es dann in die Kita kommt oder auch in die Schule, in einem Reitverein ist, gibt es da ja natürlich noch andere Institutionen und dadurch verändert sich die Position im System selber und dadurch auch die Identität, auch die Rollen und die Beziehungen. Ja, also, dass ich jetzt zum Beispiel Kindergartenkind bin, ist eine Rolle, die verändert sich, wenn ich dann in die Schule komme, dann bin ich halt Schülerin. Die Bedeutung der Passung verschiedener Systeme ist sehr hoch für das Gelingen von Übergängen. Also hier sieht man schon dran, dass es ja auch sehr wichtig ist, wie man in andere Systeme eingebunden ist, um da jetzt bestimmte Veränderungen in diesem System bewältigen zu können, da ja alles miteinander zusammenhängt. Ist natürlich nicht nur auf das Individuum übertragbar. Zu der Veränderung der Systeme. Also es gibt hier einmal eine kontinuierliche Entwicklung und eine diskontinuierliche Entwicklung, wo nochmal unterschieden werden muss. Bei einer kontinuierlichen Entwicklung wird die Struktur der Systeme erhalten. Ein Beispiel wäre hier, der Vater wird befördert, bekommt jetzt mehr Geld für die Familie, hat vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, einen Tag in der Woche mehr frei, beispielsweise, das wirft jetzt nicht dieses ganze System Familie um. Das ist so eine Anpassungsleistung, die jetzt nicht so schwierig ist und das System nicht grundlegend verändert. Und da würde man dann von einer kontinuierlichen Entwicklung sprechen. Also ganz klar, das Kriterium ist hier, ob es so eine erzwungene Anpassungsleistung gibt oder eben nicht. Und diskontinuierlich ist dann bei der Entstehung neuer Strukturen. Also wenn diese Anpassungsleistung, die erzwungen wird, wirklich so gravierend ist, dass Systeme von Grund auf neu aufgelegt werden müssen. Beispiele sind hier, also wie gesagt, die Sache an sich ist ja nicht das Kriterium, aber bei diesen Sachen kann man davon ausgehen, dass Systeme da oder dass Strukturen neu entstehen. Zum Beispiel bei der Veränderung in der Zahl der Mitglieder einer Familie. Ja, also beispielsweise Adoption oder Geburt eines Geschwisterkindes oder auch wenn jemand stirbt in der Familie oder einfach die Familie auseinanderbricht. Der Beginn neuer Lebensabschnitte beim ersten Kind, wie zum Beispiel Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule. Das hatten wir auch im, ich glaube, ersten Semester unter Transition schon, dass ja so ein Übergang in die Schule macht ja nicht nur das Kind, das machen ja auch zum Beispiel die Eltern oder der Restfamilie, weil auch die Eltern sind jetzt Eltern eines Schulkindes und haben damit eine andere Rolle. Und das Ausscheiden der Haupterwerbsperson aus dem Arbeitsleben ist natürlich in den allermeisten Fällen auch sehr von der Umstrukturierung begleitet. Genau, also kontinuierlich und diskontinuierlich ist hier nochmal wichtig bei der Veränderung der Systeme. Gut, jetzt haben wir aber den Bronfenbrenner durch und kommen zum Richard Lazarus oder Lazarus mit dem transaktionalen Stressansatz. Und da habe ich jetzt hier nur so eine Grafik, da habe ich jetzt nicht so viel zu geschrieben, weil die ist recht selbsterklärend. Wir haben also die Umwelt. Aus dieser Umwelt kommen Reize, sogenannte Stressoren. Und Wahrnehmung hatten wir im zweiten Semester sehr, sehr ausführlich. Natürlich filtern wir alle unsere Wahrnehmung, die sogenannte Selektion. Und die wird dann von uns bewertet, dadurch, dass es interpretiert wird. Also eine primäre Bewertung des Stressors findet statt. Der kann dann entweder positiv bewertet werden oder irrelevant. Das heißt, alles ist okay quasi. Es gibt keine größere Anpassungsleistung von uns. Aber wir können es auch als gefährlich bewerten, zum Beispiel als Herausforderung, negativ gesehen, als Bedrohung oder als Verlust. Und da schließt sich dann eine sekundäre Bewertung an. Hier werden nämlich die verfügbaren Ressourcen analysiert. Also, wenn so ein Stressor als gefährlich einsortiert wird, dann müssen wir mit dem ja irgendwie umgehen. Und da checken wir jetzt, haben wir überhaupt genug Ressourcen, um damit umzugehen. Wenn wir ausreichend Ressourcen haben, dann ist ja alles cool, dann schaffen wir das auch und das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir aber mangelnde Ressourcen haben, dann ist jetzt der Knackpunkt, kommt es zu Stress. Und genau das ist ja das Wichtige in diesem transaktionalen Stressansatz. Denn wenn wir erstmal Stress haben, dann schließt sich da eine Stressbewältigung an, das sogenannte Coping. Und das Coping ist erstmal nicht die Bewältigung als solches, sondern der Versuch einer Bewältigung. Das muss man hier nochmal unterscheiden, weil so ein Coping kann ja auch entweder gelingen oder eben nicht gelingen. Also gelungen wäre zum Beispiel, ja, was haben wir denn hier beispielsweise? Also aus der Umwelt kommt der Stressor bei einem Schulkind vielleicht, dass nächste Woche ein Test in Mathe ansteht. Und das wird als gefährlich interpretiert und daran schließt sich jetzt die sekundäre Bewertung an, also die Analyse der Ressourcen. Und das Kind sieht ein, okay, ich komme mit dem Stoff überhaupt nicht klar, das werde ich vermutlich nicht bewältigen können, also sind mangelnde Ressourcen nur verfügbar und da schließt sich Stress an. Jetzt wird versucht, das zu bewältigen. Und da ist es dann natürlich beim Ergebnis dann wichtig, okay. Ist es erfolgreich? Wurde der Test irgendwie bestanden? Ist das mit den Ressourcen, die halt da waren, irgendwie bewältigt worden? Oder ist das entweder gar nicht oder nur unzufriedenstellend, also nicht zufriedenstellend bewältigt? Das kann man dann auch als gescheitertes Coping betrachten. Ja, also dass man zum Beispiel, okay, man hat jetzt nicht 0 Punkte, aber man hat halt eine 5, ist halt dann nicht wirklich ein positives Coping. Genau, das wäre so fürs Coping. Und da ist nochmal die Orientierung wichtig, da das ja einmal mit einem selbst zu tun hat, also dieses, ich muss jetzt lernen quasi, und auch mit der Umwelt, okay, es findet ein Test statt, kann ich halt einmal problemorientiert daran gehen, das heißt, ich muss die Situation selbst ändern, indem ich lerne, oder emotionsorientiert, den Bezug zur Situation zu ändern. Ich könnte auch sagen, ja, pf, ist mir doch egal, ob ich da eine 5 schreibe, ja, das muss mich ja nicht stressen. Und auch das ist eine Bewältigung. Je nachdem, man kann dann den Bezug zur Situation ändern. Das ist ja auch manchmal die einzige Möglichkeit, die man hat. Und dann schließt sich eine Neubewertung an. Ja, also wie ist es jetzt zu betrachten? Und daraus entsteht dann Anpassung und Lernen. Genau. Und diese Bewältigung ist abhängig von den Veränderungen, von dem Ausmaß, also des Stressors, die Dauer, die Erwünschtheit, die Kontrolle über die Veränderung und die Ressourcen. Das sind so die 5 Sachen. Es sind ja genau diese 5 Merkmale, die das quasi beeinflussen oder die eine Abhängigkeit generieren. Die subjektive Bewertung von Anforderungen durch Betroffene ist natürlich genauso wichtig. Also es geht ja um die primäre und sekundäre Bewertung, also wie wir das bewerten. Gerade in der primären, ja, wenn wir da Vorfreude, Neugier und Lernfreude verspüren, dann betrachten wir das eher positiv und nicht als gefährlich. Und dann kommen wir natürlich gar nicht erst in diese Stressbewältigung rein, weil der Stress erst gar nicht stattfindet. Zumindest nicht dieser negative Stress. Die Unterstützung ist ein weiterer wichtiger Faktor, ist ja auch klar. Die Gleichaltrigen, die Eltern, pädagogische Fachkräfte, inwiefern werden wir dabei unterstützt? Denn gerade da, wo wir nicht ausreichend Ressourcen haben, sind wir ja auf Unterstützung angewiesen. Und die familialen Bewältigungsstile, also wie funktioniert die Familie, wie geht die Familie so generell mit Stress um, entweder funktional oder dysfunktional, auch das hat ja dann eine Auswirkung auf die Stressbewältigung. Genau, so viel zum Lazarus. Und jetzt kommen wir zur Theorie der kritischen Lebensereignisse von Sigrun Heide Philipp. Das wird ganz kurz, denn sie spricht hier von Krisen der Entwicklung. Und die Krisen der Entwicklung sind bei ihr durch ein Ungleichgewicht in der Passung zwischen Einzelnen und ihrer Umwelt gekennzeichnet, also Widersprüche und Konflikte. Wenn quasi. Also kann man sich ja auch so in dieser Bronfenbrenner-Systemwelt quasi vorstellen, dass sich etwas in der, auf irgendeiner Systemebene ändert und ich stelle fest, okay, ich als einzelne Person, das passt irgendwie nicht mehr zusammen mit dem, was im System ist. Und dann wird von mir eine Reorganisation verlangt, also quasi eine Bewältigung. Und diese Herstellung eines neuen Gleichgewichts ist dann entweder, wie wir es auch bei dem Stressansatz schon hatten, durch Veränderungen der Person oder in der Umwelt. Also beim Stressansatz war es ja eigentlich beides in der Person. Na, einmal die Person ändert sich selbst oder der Bezug zur Person. Und hier kommt noch die Dimension dazu, dass man natürlich auch die Umwelt verändern kann. Also wenn wir jetzt nochmal bei diesem Mathe-Testbeispiel sind, man kann auch 5 Minuten bevor der Test geschrieben wird, irgendwie den Feueralarm betätigen und aufpassen, dass man nicht erwischt wird. Und so kommt man dann vielleicht auch um den Test rum. Da hat man dann die Umwelt beeinflusst. Und diese nicht mehr Passung quasi zwischen Umwelt und Individuum, die ruft eine starke affektive Reaktion des Individuums hervor. Und eine Krise wird hier aber nicht nur als Risiko, sondern auch als Chance gesehen. Also entweder die Übersteigung der Bewältigungsressourcen oder als Impuls für die Entwicklung und Förderung von Kompetenzen. Denn erst wenn wir irgendwie auch mit kritischen Ereignissen konfrontiert werden, können wir ja große Entwicklungssprünge machen, indem wir die dann bewältigen. Aber wenn wir dazu nicht genügend Ressourcen haben und daran scheitern, hat das halt eher negative Folgen. Die Bewältigungskompetenzen werden halt herausgefordert und auch hier ist die subjektive Einschätzung des Ereignisses entscheidend. Na, also ob ich etwas als kritisches Lebensereignis überhaupt erst bewerte, hängt ja auch viel mit meiner subjektiven Einschätzung zusammen. Der 4. Theoriestrang, den hatten wir auch schon mal im ersten Semester, allerdings in der Anthropologie beim Menschen als soziales Wesen. Und zwar ist das der Ko-Konstruktivismus von Lew Vygotsky. Und hier würde ich auch mal kurz ein Zitat vorlesen. Jede Funktion tritt in der kulturellen Entwicklung des Kindes zweimal, nämlich auf zwei Ebenen, in Erscheinung. Zunächst auf der gesellschaftlichen, dann auf der psychischen Ebene. Also zunächst zwischenmenschlich als interpsychische, dann innerhalb des Kindes als intrapsychische Kategorie. Das gilt gleichermaßen für die willkürliche Aufmerksamkeit wie für das logische Gedächtnis, für die Begriffsbildung wie für die Entwicklung des Willens. Also tatsächlich irgendwie für alles. Und das Wichtige ist hier zunächst zwischenmenschlich, interpsychisch und dann innerhalb des Kindes intrapsychisch. Also wir brauchen immer erst irgendwie diese Impulse von außen, um dann in uns irgendwie etwas zum Beispiel durchdenken zu können. Und Vygotsky sieht das Psychische als Ergebnis sozialer Vermittlung und spricht von einem genetischen Grundgesetz der kulturellen Entwicklung. Wichtig ist hier, bei Vygotsky bedeutet Genetik eigentlich nur auf Entwicklung bezogen. Also man könnte sagen, es ist das Entwicklungsgesetz der kulturellen Entwicklung. Und damit sagt er, es gibt diese Entwicklung in der Individualentwicklung, natürlich, dieses intrapsychische, aber es ist immer von äußerer sozialer Beeinflussung abhängig. Das ist quasi dieses Grundgesetz. Und die Wechselwirkung zwischen Kind und Erwachsenen ist damit der eigentliche Antrieb der ontogenetischen Entwicklung. Jetzt wieder so ein Begriff, hatten wir aber auch schon mal im ersten Semester. Ontogenetische Entwicklung ist die Entwicklung von Geburt bis Tod. Und phylogenetische Entwicklung ist die Artentwicklung, also was die ganze Menschheit an Entwicklung durchgemacht hat. Genau, also Phylogenese und Ontogenese kann hier unterschieden werden. Und genau, nochmal zu dem Punkt, also dass wirklich das Kind im Austausch mit Erwachsenen ist, ermöglicht überhaupt erst diese intrapsychische Kategorie oder Auseinandersetzung. Deswegen Ko-Konstruktivismus. Ne? Konstruktivismus ist ja, dass ich halt subjektiv die Welt irgendwie wahrnehme und beurteile. Und Ko-Konstruktivismus ist, dass das halt auch nochmal abhängig ist von den Impulsen, aber auch zum Beispiel von den kulturellen Gegebenheiten der Umwelt. Ja, das waren die vier Theoriestränge, um die es jetzt geht. Und die werden alle zusammengefasst, das heißt zusammengefasst eigentlich so, zusammengearbeitet eher, gebündelt im IFP-Transitionskonzept. Und das hat dann quasi die Struktur der Entwicklungsaufgaben zur Folge, dass halt einmal die Ebene des Individuums gesehen wird, die Ebene der persönlichen Beziehung und die Ebene der Lebenswelten. Und das finden wir ja jetzt auch in all diesen Theorien wieder. Ne? Dass wir halt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Vygotsky sind, die Ebene des Individuums, ne? Das ist halt dann auch diese intrapsychische Entwicklung. Die Ebene der persönlichen Beziehung, das war bei Bronfenbrenner ganz wichtig im Mikrosystem oder auch bei den kritischen Lebensereignissen von Heide Sigrun Philipp, dass es da auch darauf ankommt, genau wie beim Stressansatz oder transaktionaler Stressansatz, dass es auch auf die Ressourcen ankommt, also persönliche Beziehungen als Ressourcen auch gesehen werden. Die Ebene der Lebenswelten, also eine Lebenswelt ist ja auch immer subjektiv wahrgenommen, ne? Ko-Konstruktivismus, also der Konstruktivismus ist hier das Wichtige. Also das wird ja alles jetzt zusammen eingearbeitet in diese drei Ebenen. Und wenn wir in unserer Arbeit mit Übergängen oder Begleitung von Übergängen oder Transitionen, wenn das unser Auftrag ist, dann müssen wir auch immer diese drei Ebenen zusammendenken. Denn eine Entwicklung ist ja nie, oder eine Transition ist ja nie nur eine Leistung einer einzelnen Person, sondern es braucht immer noch persönliche Beziehungen, es braucht quasi den Rückhalt, es braucht die Ressourcen und die Lebenswelt ist auch immer entscheidend, da darin ja diese Transition stattfindet und darin dann auch bewertet wird. Und die Berücksichtigung der Identität Einzelner innerhalb ihrer sozialen Kontexte ist quasi dann die Schlussfolgerung daraus. Das finden wir ja wirklich in allen diesen theoretischen Strängen. Das Transitionskonzept wird damit der Komplexität der Prozesse gerecht. Andere Begriffe unterstellen da eher Zweckmäßigkeit oder Zielgerichtetheit. Deswegen ist Transition oder Transitionskonzept da wirklich sehr umfassend. Das Transitionskonzept ermöglicht auch eine Kontextbezogenheit. Also Subjekt und Kontext tragen zur Entstehung und Lösung von Krisen bei. Na, das ist auch ganz klar in den Theorien zu finden, wie zum Beispiel im Konstruktivismus. Nicht das Lebensereignis als solches, sondern seine Verarbeitung und Bewältigung bedeuten Transition. Das hatten wir ganz am Anfang, es ist der Prozess. Und die Transitionskompetenz ist eine Kompetenz des sozialen Systems. Es ist nicht eine einzelne Person, die diesen Übergang schafft. Es ist immer das System, was auch die Ressourcen bereitstellt, was auch einen Einfluss darauf hat, wie ich etwas bewältige, auch wie ich meine Kompetenzen ausgebildet habe zuvor. Das hat also diese systemischen Einflüsse darauf sind ja sehr groß und das ist auch wichtig, dass wir halt lernen, da auch systemisch zu denken und auf jeden Fall nicht nur auf dem Individuum aufbauen, weil das ist ja auch die Gefahr gerade dieser Neoliberalisierung der sozialen Arbeit, dass es halt darum geht, dass die Menschen irgendwie selber dafür verantwortlich sind und die aktiviert werden sollen und beispielsweise kann sowas dann die Folge haben, dass über vielleicht ein Jobcenter mit Sanktionen erreicht werden soll, dass Menschen irgendwie einer Beschäftigung nachgehen, die sie halt weder erfüllt, die sie auch nicht finanziell absichert, aber das wird dann quasi auch als Erfolg gesehen, obwohl das überhaupt nichts mit der Lebenswelt, überhaupt nichts mit den Beziehungen oder mit der subjektiven Sicht der Person zu tun hat, was ja schon irgendwie auch die Grundstrukturen sozialer Arbeit sein sollten. Genau, also nochmal, die Transitionskompetenz ist eine Kompetenz des sozialen Systems. Ja, und damit hätten wir die Kindheit jetzt durch. Als nächstes folgt dann die Jugend, dann kommt noch das Erwachsenenalter und dann das Alter. Genau. Das ist so unser Fahrplan für die Übergänge. Und ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich denke, es war eine gute, knappe Wiederholung. Natürlich kann man sich in alles nochmal mehr einlesen, ist klar, wie immer. Und ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Es macht mich einfach wütend und dann macht es mich halt ganz oft traurig, weil ich halt weiß, was meine Schülerin mit einer besseren Ausstattung und Unterstützung erreichen könnten, weil die kommen ja, also alle auch mit ganz tollen Eigenschaften. Ja, das macht mich wirklich wütend und traurig, weil das ist einfach Zukunft, mit der hier gespielt wird und Kinder können nichts dafür. Und ich sag mal, an jedem Platz hier sitzt ein Talent. Und wenn 6 oder 8 davon keinen Abschluss schaffen, dann liegt es unter anderem auch daran, dass wir halt in diesem Land halt nicht die Voraussetzung haben, um Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. Ich finde das wirklich traurig, weil jedes Kind kann Abschluss schaffen. Davon bin ich überzeugt.